ARD.
Boah, Anna, mir hängt eine unserer Folgen noch so richtig nach, ne?
Welche genau? Die über die Kaminöfen, über die Elektroautos, über die Konzerttickets?
Natürlich irgendwie alle, aber vor allem die über die Mietpreisbremse. Weil ich nicht drauf klarkomme, dass wir festgestellt haben, es gibt da ein Gesetz, das Mieterinnen und Mieter in Deutschland schützen soll vor Wuchermieten. Und dass dieses Gesetz aber, naja, das gibt's, aber kümmert sich keiner so richtig drum, dass es auch eingehalten wird. Und wenn man sich nicht dran hält, dann ist auch nicht schlimm, weil überprüft keiner.
Gut, jetzt kannst du darüber 50 Jahre schlecht schlafen.
Ja, kann ich.
Oder du entscheidest dich für zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich jetzt einfach weiter oder du holst einen Taschenrechner raus, jetzt direkt, und machst es wie ganz viele andere im Moment, die eins und eins zusammenzählen wollen und die einfach keine Lust mehr haben, ständig in Abhängigkeit, ständig in Angst zu leben, vor steigenden Mieten und davor irgendwann vielleicht auch mal wegen Eigenbedarfs rausgeworfen zu werden. Viele überlegen sich, ist das jetzt nicht vielleicht doch der beste Moment, die neue Chance, was zu kaufen?
Ja, also ich habe das auch schon oft überlegt, ungefähr 3 Minuten lang, bis ich dann nämlich die Preise der Häuser gesehen habe und sofort wusste, ja, mag in der Theorie der richtige Moment sein für mich, die Realität sagt nein.
Aber du guckst vielleicht auch an der falschen Stelle. Unser Plus-Minus-Team hat sich auf die Suche gemacht mit dem Taschenrechner und dem schlechten Gefühl so vieler Leute im Gepäck, dass sie wirklich Angst haben, ihre Mieten irgendwann nicht mehr bezahlen zu können. Und damit ist unser Team losgezogen, hat nach Wohnungen, nach Häusern gesucht, die man bezahlen kann, bei denen es sich wirklich lohnt, die echt zu kaufen, anstatt weiter in der Mietwohnung zu sitzen und irgendeinem Vermieter die Altersvorsorge zu bezahlen.
Endlich also wieder eine Folge, die etwas Hoffnung spendet. Und dann gleich bei diesem Thema, das mir eigentlich immer nur schlechte Laune macht.
Nee, wir sorgen, ich glaube, so viel können wir versprechen, für gute Laune. Wir haben genau für so desillusionierte Mieter wie dich Möglichkeiten gefunden, wie das mit der Eigentumswohnung oder sogar mit dem kleinen eigenen Häuschen vielleicht doch noch klappt.
Der Weg dahin ist nicht der klassische, aber ein Versuch wert. Ich jedenfalls bedanke mich schon jetzt stellvertretend für alle, die im selben Boot sitzen wie ich. Das wird eine sehr lehrreiche Folge vom Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken
und David Alf. Und es kann ja nicht wahr sein, dass bei uns im angeblichen Land der Häuslebauer in Wahrheit viel weniger Menschen in ihrem eigenen Häuschen wohnen als anderswo. In keinem anderen Land in Europa wohnen weniger Menschen in der eigenen Immobilie als in Deutschland. Rekordhalter ist Rumänien. Hier wohnen fast 95% im Eigenheim. In Spanien und in Italien rund 75%. Und bei uns in Deutschland sind es weniger als die Hälfte. Nur 46%.
Und das, obwohl wir ja diese absurd hohen Mieten haben, die ja auch immer weiter steigen. Da haben wir in der Mietpreisbremsenfolge ja schon drüber gesprochen, wie im Kreis Dahme-Spreewald an der Grenze zu Berlin sich die Mieten in 10 Jahren einfach mehr als verdoppelt haben. Ähnlich geht's Potsdam. Innerhalb eines Jahres sind da jetzt die Mieten um mehr als 30% gestiegen. In Berlin auch um fast 30%. Und leider ist es ja auch nicht nur in den Großstädten so und drumherum, auch in vielen dünn besiedelten Regionen werden die Mieten immer teurer.
Das ist doch der Hammer. Da kann man doch verstehen, dass Mieter einfach nur raus wollen aus dieser Preisspirale nach oben. Aber wollen ist natürlich das eine, können das andere. Viele, die sich, wie du nun mal, so ein bisschen nach Eigentum umgeguckt haben, mussten in den letzten Jahren ja einfach passen und sagen, egal wie sehr ich das auch will, mir was zu kaufen, das funktioniert einfach nicht.
Aber vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn gerade auch in den Großstädten sinken die Preise für Immobilien. Wobei man sagen muss, sie sind teilweise immer noch auf einem super hohen Niveau. Die Zinsen sind zwar in den letzten Wochen gesunken, davor aber stark gestiegen. Kredite sind immer noch viel teurer als vor 3 Jahren. Also, was tun?
Aber wie geht da eine Rechnung auf? Wie man doch noch zu bezahlbaren eigenen 4 Wänden kommt, lass uns doch mal auf die Reise gehen.
Unser Plus-Minus-Team hat Alisa und Robin getroffen. Die beiden wohnen in Sachsen, in Plauen nämlich, und suchen ein Haus. Zum Kauf. Er ist Polizist, sie ist Angestellte, noch wohnen sie zur Miete. Aber sie träumen vom eigenen Häuschen. Und der Traum ist gar nicht mal so unrealistisch. Die Häuser in ihrer Region, also in Sachsen oder Oberfranken, sind ziemlich günstig.
Und so eins gucken sich Alisa und Robin gerade mit einem Makler an. Ein Haus aus den 30er Jahren, 80 Quadratmeter Wohnfläche, 260 Quadratmeter Grund für 56.500 Euro. Und der erste Eindruck?
Ist wunderschön. Klar ist innen drin ein bisschen was zu machen. Wir brauchen sehr viel Fantasie.
Ja.
Aber sollte doch kein Problem sein.
Ja, ich denke schon. Wir haben viele Freunde, die auch helfen können. Und es ist mal was Eigenes und raus aus der Miete. Wir schauen noch weiter, wir vergleichen noch ein bisschen. Und
aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Sehr guter Preis, sehr realistische Belastung.
Also, keine 60.000 Euro für ein Haus. Das würde ich auch als guten Preis bezeichnen. Gut, da kriegst du in den großen Städten gerade mal einen, keine Ahnung, Garagenplatz für. Aber bei Alisa und Robin in der Region Vogtland, also im Dreiländereck mit Bayern, Sachsen, Thüringen, gibt es einige solcher Angebote. Das ist dann oft das Häuschen von den Eltern oder der Oma und die Erben wollen es verkaufen, oft auch möglichst schnell, egal zu welchem Preis.
Und dann ist es da auch, muss man ehrlich sein, sehr ländlich. Lieben viele, die da aufgewachsen sind, aber anscheinend auch immer mehr, die eigentlich nicht daher kommen. Der Makler hat das unserem Team erzählt, dass er mehrere solcher Häuschen unter 100.000 Euro im Angebot hat und dass die Interessenten ihm fast die Bude einrennen. Und eben viele dabei, die gar nicht aus der Region sind. Homeoffice macht sowas möglich. Viele, die eben nicht jeden Tag ins Büro müssen, ziehen in Gegenden, die lange gar nicht so gefragt waren.
Wobei man schon sagen muss, nur der Kaufpreis allein ist natürlich nicht alles. Wenn wir mal auf das Haus blicken, das sich Robin und Alisa angeschaut haben, Häuschen aus den 30er Jahren, da muss wahrscheinlich schon einiges dran gemacht werden. Putz, Elektrik, Dach, Dämmung, Fenster. Das alles ist ja auf dem Stand von vor 30, 40, 50 oder mehr Jahren. Und dann sind da ja noch die neuen Gesetze, die energetische Sanierung mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz sogar Pflicht.
Ja, und das muss man natürlich alles mit reinrechnen. Da werden aus 50.000 Euro bestimmt schnell mal 100 oder 150.000. Wer nichts oder nur wenig zurückgelegt hat, der muss diese fette Summe dann ja von der Bank leihen und auch zurückzahlen können. Die will natürlich Zinsen dafür haben. Und wir haben es schon gesagt, die sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wenn wir jetzt mal für Robin und Alisa so 150.000 Euro rechnen, dann will die Bank nur wegen der höheren Zinsen ungefähr 38.000 Euro mehr haben, als sie 2020 für dieselbe Summe berechnet hätte.
Und diese 38.000 Euro mehr gelten ja jetzt nur für die relativ geringe Kreditsumme von 150.000 Euro. Da kommt auf die allermeisten also deutlich mehr zu. Super viel Geld, das wir der Bank geben und vor 4 Jahren halt noch in die Renovierung hätten stecken können.
Ja, wir halten fest, besser wäre es, wenn man sich weniger von der Bank leihen muss. Top, wenn ihr schon mal irgendwo was gespart habt, ist auch ganz egal wie, ob beim Bausparen, im Sparplan, Fonds, Aktien, Hauptsache Eigenkapital. Macht übrigens auch den Kredit günstiger, je mehr du selber mit einbringen kannst, desto geringer wird der Zinssatz. Umgekehrt wird's dann richtig teuer, wer gar nichts auf der hohen Kante hat, also das Häuschen wirklich zu 100% finanzieren muss, der bekommt oft sogar überhaupt keinen Kredit von der Bank.
Also ist die allererste Frage, die sich Leute wie ich stellen müssen, kann ich mir das überhaupt leisten? Denn die Frage stellen sich ja auch die Banken, die erstmal sehen wollen, was verdient der eigentlich und hat der selbst was auf der hohen Kante, was er reingeben kann?
Bei Alisa und Robin, da passt zum Glück alles. Die haben den großen Vorteil, dass sie beide einen sicheren Job haben. Robin als Polizist im öffentlichen Dienst, das mögen Banken besonders gern. Solche Menschen zahlen nämlich zuverlässig zurück, weil sie ihren Job auch nicht so einfach verlieren können wie Freiberufler oder Selbstständige. Die haben es dann bei Banken umgekehrt oft schwerer, an den Kredit zu kommen.
Also, Alisa und Robin sind wirklich in einer luxuriösen Situation. Richtiges Anstellungsverhältnis, eine passende Immobilie und das dann auch noch zu einem ziemlich überschaubaren Preis. Bei ihnen liegt der Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche bei unter 600 Euro. Und das ist im Vergleich zu Städten wirklich nichts.
Wird ganz deutlich, wenn wir uns mal in ganz Deutschland umschauen bei den Durchschnittspreisen pro Quadratmeter. In Leipzig zahlt man gut 2.500 Euro für den Quadratmeter Wohnfläche. In Düsseldorf, Stuttgart und Köln über 4.000. In Berlin liegt der Quadratmeterpreis knapp unter 5.000. In Frankfurt am Main etwas drüber. In Hamburg zahlt man fast 6.000 und in München sogar über 8.000 Euro.
8.000 Euro. Ich muss nochmal den Vergleich zu Robin und Alisa hier reinbringen.
Krass.
Da sind es einfach 600 Euro.
Aber du wohnst dann auch weit weg von München und allen anderen großen Städten.
Das stimmt, der Unterschied im Preis ist aber wirklich unfassbar, finde ich. Denn 8.000 Euro bei einer 100 Quadratmeter Wohnung heißt dann einfach mal 800.000 Euro. Und zwar im Durchschnitt. Mhm. Das sind je nach Lage auch ganz schnell eine Million.
Solche Sphären sind übrigens auch der Grund, warum in vielen Großstädten Immobilien immer noch unerschwinglich geblieben sind. Auch wenn es immer heißt, ja, die Preise sind gefallen. Das ist ja nicht falsch, wenn wir zum Beispiel lesen, dass in Frankfurt am Main seit Mitte 2022 die Immobilienpreise um 20% gesunken sind. Aber wenn wir jetzt so von ähnlichen Ausgangspreisen kommen, dann kann das natürlich trotzdem kein normaler Mensch bezahlen.
Da kann man eigentlich nur hoffen, dass man irgendwie an eine Wohnung oder ein Haus gerät, wo der Verkäufer denkt, ist mir alles egal, Hauptsache schnell weg damit.
Das ist eigentlich richtig gemein, ne? Aber ehrlicherweise müssen wir zugeben, am besten stehen die Chancen, wenn andere in Situationen geraten, in denen es ihnen nicht mehr so rosig geht. Man hofft also, so hart das klingt, auf die Not anderer.
Da gibt es sogar ein Maklersprichwort. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Tod sind des Maklers Brot. Und vielleicht am Ende auch der Schlüssel zum eigenen Glück, wenn nämlich Häuser schnellstmöglich verkauft werden. Weil es zum Beispiel Erbstreitigkeiten gibt oder Trennung oder weil der Kredit nicht weiter abbezahlt werden kann. Da stellen sich die Banken nämlich ganz schnell quer und fordern sofort ihr Geld zurück. Und dann kann das für die, die was zum Kaufen suchen, eine echte Chance werden. Das Zauberwort heißt Zwangsversteigerung.
Zwangsversteigerung hört sich erstmal total übel an, aber alle, die sich so ein bisschen auskennen, wissen auch, in diesem Wort schwingt ganz unterschwellig das Wort Schnäppchen mit.
Unser Plus-Minus-Team hat sich genau so eine Zwangsversteigerung mal angeschaut, und zwar beim Amtsgericht München. Da kann übrigens jeder zusehen. Empfiehlt sich, bevor man da das erste Mal selbst mitbietet. Erstmal
reingucken.
Genau, ist das nämlich alles ganz schön abgefahren, inklusive Personenkontrolle wie am Flughafen. Schon Wochen vorher werden die Versteigerungstermine veröffentlicht und dann sitzt man in einem Gerichtssaal und es werden ewig lang sämtliche Grundbucheinträge und alle anderen Infos zum Objekt vorgelesen. Dann erst kommt es zur Versteigerung.
Und dann kann tatsächlich jeder einfach so mitbieten. Du musst nur nachweisen können, dass du den Kaufpreis auch zahlen kannst und eine Sicherheit hinterlegen. Wie viel das ist, ist abhängig vom sogenannten Verkehrswert der Immobilie. Früher war das übrigens noch krasser. Da musste man das Geld schon direkt mit ins Gericht schleppen. So ein ganzer Sack Bargeld. Heute reicht ein Bundesbankscheck oder die Bürgschaft der eigenen Bank. Das wird aber ziemlich genau geprüft.
Man muss sich also, wenn man Interesse an einer solchen Immobilie hat, am besten vor der Versteigerung mit seiner Bank in Verbindung setzen, also noch bevor man das Objekt vorgestellt bekommen hat. Wobei, das ist eh nochmal ein Thema für sich, denn selbst wenn die da ellenlange Grundbucheinträge vorgelesen haben, einen Eindruck vom Zustand dieses Hauses bekommst du davon nicht unbedingt. Der Noch-Eigentümer ist nämlich nicht verpflichtet, Gutachter in die Wohnung oder in das Haus zu lassen. Das wird dann immerhin vermerkt.
Aber man kauft natürlich in dem Fall die berühmte Katze im Sack. Wenn man Glück hat, kommt da vielleicht eine edle Perserkatze raus, wie in München bei der Zwangsversteigerung, bei der wir waren. Da ging es um eine Villa in Grünwald bei München. Kennt man aus diesen Klatschzeitschriften oder aus Fernsehkrimis. Da wohnen natürlich die reichen und schönen Schauspieler, Manager, Fußballstars und so weiter. Das Gutachten hat einen Verkehrswert für die Villa und das Grundstück festgelegt von fast 3,5 Millionen Euro. Das klingt erstmal viel, aber für so ein Objekt in so einer Lage.
Ja, und dann ging's los. Die Leute konnten bieten, bis der Rechtspfleger Georg Hofmann, der hat die Versteigerung geleitet, die entscheidenden Worte sagt.
2.251.000 Euro zum ersten, zum zweiten, 2.251.000 zum dritten.
Boah, gut 2 Millionen statt der 3,5 Millionen Verkehrswert. Klingt bei Millionenbeträgen irgendwie komisch, aber das ist ein richtiger Schnapper.
Ja, ich meine, du hast 1 Million gespart, mehr als das, ne? Ja. Und so haben sich eben die Immobilienzeiten geändert. Noch vor 2 Jahren hätte es sowas nicht gegeben. Da lagen die Höchstgebote am Ende immer über dem errechneten Verkehrswert. Außer bei der letzten Bruchbude vielleicht. Da hat sich also jetzt wirklich was geändert. Das hat auch der Rechtspfleger Georg Hofmann erlebt.
Und da zeigt sich eben, dass in der Zwangsversteigerung halt wieder es möglich ist, vernünftige Preise zu zahlen, unter dem Verkehrswert zu zahlen dementsprechend. Und wenn man natürlich die Risikobereitschaft hat, die man in der Zwangsversteigerung beim Bieten generell braucht, dann kann man hier auch ein Schnäppchen machen.
Und jetzt können sich wirklich nur die allerwenigsten Häuser für über 2 Millionen leisten. Aber die gute Nachricht ist, bei günstigeren Objekten sieht es ganz ähnlich aus. Auch da ist Zwangsversteigerung eine echte Chance, ein Schnäppchen zu machen.
Aber bevor wir wieder zu uns Normalos zurückkommen, lass uns noch mal so eine Sekunde bei diesen abgefahrenen Millionenvillen auf dem Münchner Immobilienmarkt bleiben.
Wir haben einen bekannten Münchner Makler getroffen, der vermittelt genau solche Nobelvillen wie die Zwangsversteigerte von eben und hat unserem Team mal genau so eine gezeigt. Eine großzügige Villa, wie es dann so heißt, für, Achtung, gehobene Ansprüche.
Mhm. Und da kommt normalerweise niemand, niemals rein. Die Fakten erschlagen einen ja auch schon, wenn ihr hört, mehr als 450 Quadratmeter Wohnfläche auf 1000 Quadratmetern Grund in bester Lage. Für jedes Zimmer gibt's einen Ankleideraum und natürlich ein eigenes Bad. Auch für die Kinder. Im Keller 60 Quadratmeter Fitnessraum, Weinkeller und ein Gästeapartment. Und im repräsentativen Erdgeschoss ein großzügiger Wohnbereich mit toller Küche und natürlich extra eine Dirty Kitchen.
Das ist nämlich das Must-Have heutzutage bei den Reichen und Schönen. Habe ich noch nie vorher gehört.
Nee.
Es ist eine Küche hinter der Küche. Also da, wo die schmutzigen Arbeiten gemacht werden. Dirty. Braten, spülen, all sowas. Damit die schöne Küche daneben, die man sieht, eben weiter nur schön sein kann. Natürlich mit Tür nach draußen, damit das Personal, das wäre ja auch wirklich lästig, also wenn die da durchs Wohnzimmer laufen müssten. Nee, krass, die können dann direkt da raus.
Es ist eine total andere Welt, abgedreht und unerreichbar. 8,2 Millionen Euro soll so eine Villa kosten. Aber Interessenten, die sich sowas leisten können, die gibt es. Aber auch in diesem High-Price-Segment der gehobenen Ansprüche hat sich der Markt sogar verändert. Das verrät uns der Makler. Früher hat man von einem sogenannten Verkäufermarkt gesprochen. Da konnte der Verkäufer eigentlich jeden Preis verlangen, den er wollte. Heute sprechen die Experten von einem Käufermarkt. Heißt in der Praxis, es dauert heute viel länger, so ein Objekt zu verkaufen. Man kann auch nicht mehr jeden Preis verlangen, wie es eben noch vor 2 Jahren der Fall war.
Aber ich schlage vor, wir kommen nochmal zurück auf den Teppich und schauen uns Preisklassen für Normalsterbliche an. Denn auch bei den Standardimmobilien für Durchschnittsverdiener in dieser Gegend fallen die Preise.
Also, wenn wir jetzt mal diesen ganzen Luxus weglassen, wie weiß ich denn, ob ich mir die eigenen 4 Wände überhaupt leisten kann? Wie ist das mit den niedrigeren Preisen und dementsprechend gegengerechnet den höheren Zinsen?
Da führt kein Weg dran vorbei, sich mal hinzusetzen und eine Rechnung aufzumachen. Also, was zahle ich an Miete? Was habe ich für Nebenkosten wie Strom, Gas, Telefon, Internet und so? Wie oft will ich in Urlaub fahren? Wie viel Puffer brauche ich für Anschaffungen wie Auto, Waschmaschine, Computer? Denn das geht ja alles schnell mal unerwartet kaputt.
Im schlimmsten Fall gerne alles gleichzeitig. Und genau deshalb muss man eine ehrliche Rechnung machen. Taschenrechner raus. Wer sich gleich bis zum Anschlag verschuldet, der kommt nachher dann durch jede Kleinigkeit ins Wanken. Also bitte großzügig rechnen. Und dann gibt's noch viele Rechner im Internet, mit denen man wirklich sehen kann, wie hoch denn mein Darlehen wirklich maximal sein darf.
Was mich die ganze Zeit hier noch umtreibt, irgendwie haben ja alle das Gefühl, dass es früher viel einfacher war, sich eine Immobilie zu leisten. Aber, liebe Grüße gehen raus an unsere Inflationsfolge, so viel besser hatten es unsere Eltern gar nicht. Ja, die Wohnungen und Häuser haben weniger gekostet, aber zum Beispiel die Zinsen waren viel höher als heute.
Ja, mein Vater erzählt immer, damals in 80ern für das Haus, was sie gekauft haben, mussten sie einen 8% Kredit aufnehmen. Übrigens, meine Mama mit dickem Bauch in so einer Zwangsversteigerung, sie hat damals den Zuschlag bekommen, weil der letzte Mitbieter sie ganz mitleidig angeguckt hat und meinte, na, jetzt geben Sie der Frau das Haus, die braucht das dringender als ich. Aber 8% für den Kredit, dagegen sind unsere 3% heute natürlich ein Witz.
Und was noch hinzukommt, die Einkommen waren damals auch deutlich geringer. Es gibt eine Studie der OECD, die die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien berechnet, also anhand von Lebenshaltungskosten, Einkommen, Immobilienpreisen und so. Und da kommt raus, heute sind die eigene Wohnung oder das Häuschen viel erschwinglicher als in den 80ern. Dass wir das anders wahrnehmen, hat nämlich mit anderen Faktoren zu tun.
Mhm. Wir wollen immer größer wohnen. Und größere Immobilien mit mehr Quadratmetern machen das ganze Projekt eigene 4 Wände natürlich teurer. Und dann gründen wir auch unsere Familien sehr viel später. Dann bleibt natürlich weniger Zeit, um das Ganze abzubezahlen. Und noch eins, früher waren die Leute auch eher bereit, für das Häuschen auch mal auf den Urlaub oder auf sonst was zu verzichten.
Zeigt sich also, eigentlich können wir uns heute eher eine Immobilie leisten als früher. Nur, wo geht das besonders gut? Das Beratungsunternehmen Bulwin Geser hat einen sogenannten Erschwinglichkeitsindex erstellt. Da werden Faktoren eingerechnet wie Pendlerkosten, Wertsteigerungen, wie hoch sind die Einkommen, aber auch Bahninfrastruktur, Hochschulen, all sowas. Und dann schauen die, grob gesagt, wie viele Jahreseinkommen brauche ich, um in dem jeweiligen Ort eine Immobilie abzahlen zu können.
Und die haben jetzt exklusiv für euch und für uns vom Plus-Minus-Team eine kleine Liste erstellt von Orten, an denen es sich besonders lohnt zu kaufen und Orte, an denen man besser mieten sollte. Tada! Hier ist das Ergebnis. Man sollte lieber kaufen in Trier, Bremerhaven und Berlin, aber auch in Gera, Frankfurt-Oder oder in Siegen.
Lieber Mieterin oder Mieter bleibe ich der Liste nach in Ravensburg, Düsseldorf, Pforzheim, Recklinghausen, Dresden, aber auch Karlsruhe. Den Link zu der Liste legen wir euch übrigens auch in die Shownotes.
Wer in teureren Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg was kaufen will, der muss entweder so richtig Asche haben oder auf ein Superschnäppchen hoffen. Stichwort Zwangsversteigerung. Und jetzt zu dir, David. Hat dich diese Folge jetzt, diese ganzen Recherchen unseres Plus-Minus-Teams weitergebracht?
Ja, schon. Also sie hat mir jetzt nicht die günstige Eigentumswohnung in der Frankfurter Innenstadt auf dem Silbertablett serviert, aber sie hat so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es nicht komplett aussichtslos ist zum Beispiel. Zum einen, weil der Markt sich gerade total verändert und zum anderen, weil es Wege gibt, die ich ehrlicherweise vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ich sehe dich da schon in so einer Zwangsversteigerung sitzen. So als so ein, Vollprofi.
Wie deine Mutter noch so einen großen Plastikbauch irgendwie rumschnallen, dass ich da vielleicht
mehr
Mitleid errege. Aber ja, absolut.
Ja, ganz Vorsicht, wenn du in sowas reingehst, vorsichtig. Da gibt's auch Profis, die eben nicht wie du zum ersten, zweiten, dritten Mal da drin sitzen, sondern das ist deren tägliches Geschäft. Die muss man auf dem Schirm haben, die muss man sich genau angucken, denn die haben Tricks, die du dir vielleicht auch abgucken kannst. Und ganz wichtig, man braucht auch tatsächlich immer Glück.
Ja, also wir haben das ja eh in der Folge vorhin gesagt, ne? Man sollte da, bevor man da selbst mitbietet, auf jeden Fall mal hingegangen sein und sich das Ganze angeschaut haben. Ich jedenfalls habe viel gelernt. Ich hoffe, das geht euch genauso, wenn dem so ist und euch das gefallen hat. Dann könnt ihr diesen Podcast jederzeit abonnieren. Bestmöglich macht ihr das natürlich sofort. Und natürlich. Was kann man noch alles tun? Schreiben zum Beispiel.
Ja, schreibt uns, wie ihr was fandet und worüber wir vielleicht demnächst mal reden und an was wir recherchieren sollten. Dann könnte es auch sein, dass Johannes Türmer wieder mit ins Boot steigt. Der war nämlich Autor dieser Folge.
Mit Recherchen von Martina Schuster.
Und die Redakteurin, die uns alle gemeinsam betreut, heißt Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzt Jo Baumann.
Ich glaube, du musst noch was gut machen bei Jo.
Weil ich das letzte Mal gesagt habe, dass er nur auf den Aufnahmeknopf drücken muss und dann die Aufnahme beenden muss und alles ist fertig und er hätte gar keine Arbeit. Ja, das war gemein. Das möchte ich gerne zurücknehmen.
Der hat geweint.
Ja,
wochenlang.
Und ich kann sagen, ich habe mich diese Folge extra oft versprochen, Jo, damit du ganz viel da auch so richtig, dass du da wirklich und so. So, bevor wir da jetzt, ne, und so. Alles Liebe, alles Gute.
Sagen wir Tschüss.
Ciao.
Ob man nun kauft oder mietet, beim eigenen Zuhause macht man sich ja vielleicht auch Gedanken um den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Als Hausbesitzer hat man auch nochmal eine ganz andere Verantwortung im Gegensatz zur Miete. Das Thema ist einfach wichtig. Wenn ihr euch rund um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein bisschen schlau machen wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Besser Leben.
Jede Woche nehmen sich die Hosts ein neues Thema vor, immer unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Und immer bekommen wir Hörerinnen und Hörer einfache, machbare Tipps an die Hand, wie wir unsere Gesundheit und die persönliche Umweltbilanz so ein bisschen besser gestalten können. Beim Einkaufen, im Haushalt, beim Essen, unterwegs und eben auch im eigenen Zuhause. In einer Folge geht es zum Beispiel um die Fassadenbegrünung und dazu, wie lange eigentlich eine Wärmepumpe hält und was man bei der Wartung beachten muss. Hört rein, ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek und den Link dazu in unseren Shownotes.
Viel Spaß dabei, bis bald!